Ja, ein schönes, frohes neues Jahr wünsche ich euch noch. Wenn jemandem zu kalt ist, kann er gern Aufwärmübungen machen. Mich wird es nicht stören. Müde wird. Ich habe einen 20-Euro-Schein zu verschenken. Möchte den jemand haben? Was denkt ihr, was kann man mit diesem 20-Euro-Schein kaufen? Mit dem nichts. Woher wisst ihr das? Der ist zu klein, genau. Er fühlt sich falsch an, die Rückseite ist total falsch. Jeder wird es identifizieren können, ist also einfach Spielgeld. Was wäre, wenn wir einfach mehr von diesen drucken, mehr als es echte Scheine gibt? Hätte der dann das einen Wert? Ich glaube auch nicht. Wer sagt denn, was richtiges Geld ist? Es gibt diese offiziellen Institute, die Bank, die Nationalbank, ich weiß es auch nicht ganz genau. Aber wir können solche Scheine mit echten Scheinen vergleichen. Ihr seht den Unterschied, es hört sich sogar anders an. Wir kennen bestimmte Merkmale von echtem Geld. Wir können einen echten 20-Euro-Schein neben dem falschen halten und daran erkennen, ob etwas echt oder unecht ist, ob etwas wahr ist oder ob etwas falsch ist. Heute soll es nicht um die 20-Euro-Scheine gehen, wie wir sie unterscheiden können. Heute möchten wir lernen, wie wir etwas anderes unterscheiden können. Und zwar ist das Thema der Predigt heute die Unterscheidung der Geister. Und die Frage, um die es dabei gehen soll, ist, woher weiß ich, ob mir jemand die Wahrheit oder die Lüge über Gott auftischt. Den Text, den wir uns dazu anschauen möchten, ist 1. Johannes, das 4. Kapitel, die ersten 6 Verse. Mit diesem Text befinden wir uns in der zweiten Hälfte unseres Briefes und die Themen, die jetzt angesprochen werden, die sind in irgendeiner Art und Weise schon in der ersten Hälfte des Briefes angesprochen worden. Johannes greift solche Themen immer wieder mal auf. Die erste große Botschaft, die Johannes uns mitteilen möchte, ist, Gott ist Licht. Und allein durch Jesus können wir in dieses rechte Licht gerückt werden. Die zweite Botschaft ist eine Aufforderung, einander zu lieben. Wir können nämlich nicht behaupten, Gottes Kinder zu sein, wenn wir gleichzeitig die anderen Kinder Gottes hassen, sie nicht lieben. Jesus macht beides möglich. Gott schlägt die Brücke zu Gott und Gott schlägt die Brücke zu uns Menschen. Weil Jesus uns liebt, können wir einander lieben. Also, es ist immer wieder Jesus. Alles dreht sich bei Johannes um Jesus. Jesus steht im Zentrum. Um ihn dreht sich alles. Mit ihm sollen wir in Gemeinschaft verbunden sein. Im Textabschnitt vor unserem Predigttext, also im Predigttext von meiner letzten Predigt, da ging es um genau diese Liebe zwischen uns Menschen. Johannes forderte dazu auf, dass wir diese Liebe praktisch werden lassen. Das zeigt, dass Gott in uns ist, dass wir mit Gott verbunden sind, dass uns Gottes Maßstäbe wichtig sind. Was ist, wenn wir merken, dass wir aber täglich scheitern? Dass unsere sündige Natur immer wieder zum Vorschein kommt. Da haben wir diese Verheißung gehabt, Gott ist barmherziger als unser eigenes Herz, als unser eigenes Gewissen. Und wir dürfen uns mit unseren Bitten an Gott wenden, voller Zuversicht, wie ein Königskind zum König kommt. Wir dürfen von Gott erwarten, dass Gott unsere Bitten erhört, weil wir uns nach seinen Geboten richten. Und wie war dieses Gebot? Glaube an Jesus, den Sohn Gottes, und liebt einander, wie Jesus es befohlen hat. Und dann kam dieser letzte Vers, der Vers 24, im 3. Kapitel, wer Gottes Gebote befolgt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Und dass Gott in uns lebt, erkennen wir daran, dass er uns seinen Geist gegeben hat. Heute geht es um den Geist, um die Unterscheidung von Geistern. Johannes verfolgt ein Ziel in seinem Brief. Durch Jesus sollen wir mit Gott und miteinander verbunden sein, in Gemeinschaft. Das bedeutet für ihn, in Christus zu sein. Und woher weiß ich, dass Christus in mir lebt? Wir haben es im 24. Vers gelesen. Gottes Geist lebt in uns. Und jetzt kommen wir zu unserer Frage heute. Woher weiß ich denn, was vom Geist Gottes ist und was nicht? Gibt es da einen Maßstab, an dem wir Aussagen messen können? Woher weiß ich, ob etwas ein Gedanke ist, den Gott mir gegeben hat? Woher weiß ich, ob es ein Gedanke ist, der vom Teufel kommt? Woher weiß ich, ob etwas ein Gedanke ist, der einfach mein Gedanke ist? Woher weiß ich, dass ein Gedanke, den jemand mir verkaufen will, von Gott, vom Teufel oder von ihm selbst ist? Wie unterscheiden wir die Geister? In den Korintherbriefen, da spricht Paulus auch von besonderen Gaben. Und da gibt es auch diese Formulierung, dass es eine besondere Gabe ist, die Unterscheidung der Geister. Heute sehen wir, dass es auch etwas ist, was jeder von uns haben sollte und jeder tun sollte. Vielleicht gibt es Menschen, die es in besonderer Weise gut können. Lasst uns den Text gemeinsam lesen. 1. Johannes, Kapitel 4, 1 bis 6. Ich lese aus der Elberfelder Übersetzung. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind. Denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme und jetzt ist er schon in der Welt. Ihr seid aus Gott, Kinder, und habt sie überwunden, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Ich habe das einfach mal etwas aufgedröselt, den Text. Geliebte, glaubt nicht jedem Geist, sondern prüft die Geister, ob sie aus Gott sind, denn viele falsche Propheten sind in die Welt hinausgegangen. Das ist der Vers 1. Johannes hat diese gute Beziehung zu seinen Lesern, zu den Gemeinden. Geliebte, spricht er sie an. Es ist ein gut gemeinter Rat. Es ist eine Aufforderung. Prüft, und das ist natürlich auch mit Arbeit verbunden. Prüfen. Genau genommen sind es zwei Sachen. Erstens, glaubt nicht. Zweitens, prüft. Was soll nicht geglaubt werden? Jedem Geist. Das heißt, nicht jedem X-Beliebigen, der daherkommt und behauptet, Gott hätte ihm etwas gesagt für dich oder für uns alle, wir sollen ihm nicht automatisch glauben. Wie machen wir das in unserem Alltag? Wie reagieren wir normalerweise? Jemand kommt und sagt, was wir zu tun haben. Wir fragen uns, wer bist du, dass du uns etwas sagen kannst? Mit welcher Autorität sprichst du zu mir? Und auch schon den kleinen Kindern bringen wir bei, glaube nicht einem Fremden, der dir einen Bonbon schenken will. Steige nicht zu ihm ins Auto. Ja, so ein gesundes Misstrauen, das ist das Prüfen. Am schwierigsten ist es, wenn da so eine Botschaft kommt von jemandem, der Titel, Rang und Namen hat. Wenn es vielleicht eine Person ist, die uns nahesteht, die wir gut kennen. Auch diese Person sollen wir prüfen, das, was sie sagt. Ist es wirklich von Gott oder nicht? Und das ist auch die Aufgabe der Gemeinde, das, was auf der Kanzel gepredigt wird, zu prüfen, anhand der Bibel. Aber es soll nicht bei diesem Unglauben bleiben, dass wir nicht alles glauben sollen, sondern wir sollen prüfen. Warum das Ganze? Warum dieses gesunde Misstrauen? Denn es sind Lügenpropheten unterwegs, die falsche Lehren bringen. Fake News. Andere Zeiten, gleiche Probleme, würde ich sagen. Also gilt auch dieser Text für uns heute. Auch heute gibt es viele Menschen, die uns etwas verkaufen wollen. Es gibt Predigten noch und nöcher im Internet anzuhören. Wir haben Botschaften, die auf uns einprasseln, von den Medien, von der Werbung, von der Politik, aus der Wirtschaft. Überall werden wir bombardiert. Wir sollen prüfen. Wir sollen nicht direkt alles ablehnen. So heißt es zum Beispiel in 1. Thessalonicher 5, 19 bis 22, da heißt es, legt dem Wirken des Heiligen Geistes nichts in den Weg, geht nicht geringschätzig über prophetische Aussagen hinweg, sondern prüft alles, was gut ist, das nehmt an, aber was böse ist, darauf lasst euch nicht ein, in welcher Gestalt auch immer es an euch herantritt. Also, lasst uns unser Gehirn nicht an der Garderobe abgeben, wenn wir zum Gottesdienst kommen, wenn wir eine Predigt im Internet anhören. Prüfe alles, prüft auch die Predigt heute. Die gute Frage ist jetzt, wie prüfe ich denn? Wenn ich ein Gewicht habe, der eine oder andere kennt es noch, eine Waage, wo man ein Gewicht draufstellt, um etwas abzuwiegen, wenn ich wissen will, ob das ein richtiges Gewicht ist, dann gehe ich vielleicht und suche das Urkilogramm, ich glaube, das steht in Paris, und eiche es. Wir haben Eichämter, um im Eichamt zu prüfen, ob etwas richtig anzeigt, ob etwas wirklich der Norm entspricht. Wie war es im Alten Testament? Da gab es zwei Kriterien. In 5. Mose 18, Vers 22 heißt es, dass wenn jemand im Namen des Herrn redet und dieses, was er geredet hat, trifft nicht ein, das ist ganz einfach. Dann ist das, was geredet wurde, nicht von Gott. Aber was ist, wenn es doch eintrifft? Jemand redet etwas, prophezeit etwas, tut ein Zeichen oder ein Wunder und es tritt ein. Wie kann ich dann kontrollieren, ob es wirklich von Gott kommt? Da haben wir 5. Mose 13, die Verse 2 bis 5, da heißt es, dass man nochmal genauer hinschauen soll. Wer ist dieser Prophet? Was ist seine Motivation? Will er von Gott wegführen, hin zum Götzendienst? Wenn das der Fall ist, sollen wir nicht darauf hören, was dieser falsche Prophet gesagt hat, auch wenn es eingetroffen ist. Hier im Neuen Testament, in unserer Textstelle, haben wir auch zwei Kriterien, zwei Dinge, an denen wir messen können, ob etwas von Gott kommt oder nicht. Verse 2 und 3. Hieran erkennt ihr den Geist Gottes. Das ist das Erste. Jeder Geist, der Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennt, ist aus Gott. Und jeder Geist, der nicht Jesus bekennt, ist nicht aus Gott. Und dies ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er komme. Und jetzt ist er schon in der Welt. Ein eigentlich leichter Text. Der ein oder andere hätte vielleicht einen ganzen Katalog von Fragen erwartet, die einfach abgehakt werden müssen. Ja, glaubst du das? Ja, glaube ich. Glaubst du das? Ja, okay. Und wenn wir den Katalog abgearbeitet haben, ja, dann bist du ein Mensch, der wirklich im Namen Gottes redet. Wenn du irgendwo versagst, dann bist du ein falscher Prophet. Hier entscheidet sich wieder mal alles an Jesus. Finde heraus, ob der Bote sich dazu bekennt, dass Jesus der menschgewordene Gott ist. Dass Jesus ein Mensch aus Fleisch und Blut ist. Wer das nicht bekennt, spricht nicht im Namen Gottes. Schauen wir uns das etwas genauer an. Kann das wirklich so einfach sein? Es gab und gibt immer noch Menschen, die behaupteten, dass Jesus eigentlich nicht wahrhaftig Mensch war. Und dieses Thema war in der Kirchengeschichte so brisant, dass 451 nach Christus darüber diskutiert wurde. Es gab ein Konzil, das 4. Ökumenische Konzil in Chalcedon, und da gab es diese Irrlehrer, die leugneten tatsächlich die Inkarnation Gottes, die Fleischwerdung Gottes. Sie sagten so etwas wie, Jesus habe nur eine göttliche Natur und die Menschheit Jesu sei wie ein Tropfen Wein im Ozean seiner Gottheit. Diesem wurde vehement widersprochen. Es wurde gesagt, Jesus ist 100% Gott, aber auch 100% Mensch. Unvermischt, unverwandelt, ungetrennt und ungesondert, hieß es da. Woher kam so ein Gedankengut, dass Gott nicht Mensch werden könnte? Wenn wir 800 Jahre vor diesem Konzil schauen, 400 vor Christus circa, lebte Platon in Griechenland. Und er war Philosoph und dachte über Gott und die Welt nach. Und er kam zu dem Schluss, dass eine Trennung gemacht werden müsse zwischen dem Materiellen und dem Nichtmateriellen. Dabei ist alles Übernatürliche und Unsichtbare, das sind die Ideale, sowas wie Seele und Geist, das wäre das eigentlich Gute. Alles, was materiell ist, ist schlecht. Und solche Gedanken trugen Irrlehrer auch in die Gemeinde Gottes hinein. Man stellte sich so Fragen wie, wie kann Gott Mensch werden? Der heilige Gott, wie kann er in Berührung mit so etwas Unheiligem wie dem Körper eines Menschen kommen? Etwas Materielles. Wie kann Gott weiterhin Gott sein, wenn er Mensch wird? Wegen solcher Fragen gab es dann diese Irrlehre, dass Jesus nur zum Schein Mensch war. Im Griechischen heißt es Doketismus, das kommt vom Wort scheinen, also es schien nur so, dass Jesus ein Mensch wäre. Aber eigentlich war er es nicht. Sein Körper war nur Schein, er war eigentlich nur ein Geist. Manchmal ist es, glaube ich, auch für uns schwierig, Jesus als wirklichen Menschen zu sehen. Glaubt ihr, dass Jesus hin und wieder mal erkältet war? Glaubt ihr, dass Jesus tatsächlich auch mal auf Klo gehen musste? Dass er geschwitzt hat und duschen musste? Dass er Magen-Darm-Grippe hatte mit allen Symptomen? Jesus ist für uns oft eine entrückte, weit entfernte Person, die heilig ist, rein. Aber Jesus war tatsächlich Mensch, 100%. Er hatte eine menschliche Geburt, er hatte einen echten Körper, eine Seele, einen Geist, menschliche Erlebnisse, menschliche Bedürfnisse, einen menschlichen Namen, einen menschlichen Titel, ein religiöses Leben. Jesus war wirklich völlig Mensch. Und es gibt nichts, was typisch Mensch ist, was Jesus auch nicht hatte. Ist es denn wirklich tragisch, wenn wir verleugnen, dass Jesus Mensch ist? Ist es wirklich so schlimm? Hier ein Zitat von Fee Nordling. Er sagte, wenn wir Jesu Menschheit nicht ernst nehmen, sind die Folgen schwerwiegend. Ein solcher Retter kennt weder unsere gebrochene, versuchte Menschheit, noch unser Bedürfnis nach uns kraftgebenden Gegenwart des Heiligen Geistes. Wir haben dann keinen neuen Adam, keinen vermittelnden menschlichen hohen Priester, keinen König, an dem wir Anteil haben, als Kinder Gottes, die seine Ebenbildlichkeit tragen. Wenn Jesus nicht wirklich ist wie wir, dann haben wir eine Entschuldigung dafür, nicht zu sein, wie er es ist. Dann haben wir eine Entschuldigung, nicht so zu sein, wie er ist. Wir könnten immer sagen, ja, Jesus, du hast das und das getan, aber du warst ja Gott, du warst ja nicht Mensch. Wir sind Menschen, wir können nicht das tun, was du getan hast. Wir können nicht so sein wie du, wir können dir nicht ähnlich sein. Ich habe hier 7 gute Gründe dafür, dass Gott Mensch wurde. Gott musste Mensch werden, damit Jesus stellvertretend für uns Gott gehorsam ist. Jesus als Mensch tat genau das, was Gott von ihm erwartete. Genau das, was wir nicht tun. Er musste Mensch sein, um Mitgefühl und Empathie zeigen zu können. Jesus ist barmherzig. Er selbst hat gelitten und ist in allen Bereichen versucht worden, in denen wir Menschen versucht werden. Er kann mit uns mitfühlen. Jesus musste völlig Mensch sein, um der Mittler zwischen Gott und Mensch zu werden. Gott wird Mensch. Er ist 100% Gott und 100% Mensch. Er ist der perfekte Vermittler. Jesus musste Mensch sein, um Gottes Absicht für die Menschen zu erfüllen. Auf den ersten Seiten der Bibel lesen wir, dass wir Menschen dazu geschaffen sind, Gott auf uns, auf dieser Welt zu repräsentieren. Gott gibt uns eine Macht, zu herrschen über diese Erde, und wir versagen glorreich. In Matthäus 28, 18 heißt es, dass Christus alle Macht gegeben wurde, im Himmel und auf Erden. Jesus erfüllt die Absicht, die Gott mit den Menschen hatte. Ein fünftes, Jesus musste wahrer Mensch sein, um das perfekte Vorbild für uns zu sein. Jesus hinterlässt Fußstapfen, denen wir nachfolgen können. Jesus zeigt uns, wie wahre Menschlichkeit aussieht. Jesus musste wahrer Mensch sein, um die Hoffnung unserer Auferstehung zu gründen. Wir lesen, Jesus ist auferstanden. Jesus ist der Erstling. Durch einen Menschen kam der Tod, durch Adam, und durch einen Menschen gibt es eine Auferstehung. Weil Jesus auferstanden ist, können wir zuversichtlich sein, dass auch wir auferstehen werden. Das siebte, als Mensch hat Jesus uns Gott gezeigt, ihn uns erklärt. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige Sohn hat ihn uns offenbart. Er, der selbst Gott ist und an der Seite des Vaters sitzt. Kommen wir zu Vers 4. Ihr seid aus Gott, Kinder, und ihr habt sie überwunden. Also diese falschen Irrlehrer, weil der, welcher in euch ist, größer ist als der, welcher in der Welt ist. Wenn du heute sonst nichts außer Predigt mitnimmst, dann vielleicht diesen einen Satz. Gott ist größer. Das gibt unglaublich viel Trost. Wenn du in Schwierigkeiten steckst, Gott ist größer als diese Schwierigkeiten. Wenn du eine Klassenarbeit schreiben musst, Gott ist größer. Wenn du krank bist, Gott ist größer. Wenn du einen Menschen verloren hast, Gott ist größer. Wenn du einen falschen Propheten vor dir hast, Gott ist größer. Die Wahrheit siegt immer über die Lüge. Diese zwei Dinge wissen wir jetzt bereits. Zum einen, Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Und dieser Gott ist größer. Die Wahrheit wird siegen. Kommen wir zum letzten und dritten Punkt. Wir haben nämlich noch ein Kriterium, das wir haben und nutzen können, um herauszufinden, ob etwas von Gott ist oder nicht von Gott ist. Das zeigt uns Vers 5 und 6. Sie sind aus der Welt, deswegen reden sie aus dem Geist der Welt und die Welt hört sie. Wir sind aus Gott. Wer Gott erkennt, hört uns. Wer nicht aus Gott ist, hört uns nicht. Hieraus erkennen wir den Geist der Wahrheit und den Geist des Irrtums. Johannes stellt ja die Frage nach dem Ursprung. Der Ursprung der falschen Propheten, und er stellt fest, sie stammen aus der Welt. Was ist der Ursprung der Lehre dieser falschen Propheten? Auch das, sie stammt auch aus der Welt. Und wer stimmt dieser Lehre zu? Es ist die Welt. Ich muss einmal zurück. So. Was meint Johannes mit der Welt? Im Kapitel 2 war das schon mal deutlich gemacht worden. Da hieß es, liebt nicht die Welt, hängt euer Herz nicht an diese Welt. Hier häuft sich dieser Begriff Welt. Es ist all das, was gegen Gott spricht. Denn nichts von dem, was diese Welt kennzeichnet, kommt vom Vater. Ob es die Gier des selbstsüchtigen Menschen ist, seine begehrlichen Blicke oder sein Prahlen mit Macht und Besitz. All das hat seinen Ursprung in dieser Welt. Also lasst uns unsere Ohren spitzen, wenn uns jemand etwas sagt. Lasst uns zuhören, was derjenige sagt und von wem dieser Mensch Zustimmung erwartet. Es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder etwas stammt von Gott oder es stammt nicht von Gott. Wer von Gott abstammt, beherzigt das und hört auf Gott. Gott wurde Mensch. Und lehrte Menschen, insbesondere die Apostel. Was taten die Apostel? Sie kamen dem Auftrag Gottes nach, sie verkündeten das, was Jesus gelehrt hatte, weiter. Diese gute Nachricht, das Evangelium, wurde aufgeschrieben, weiter gepredigt und das hat uns heute erreicht. Weil Menschen die Wahrheit geprüft und weitergegeben haben, haben wir heute die Bibel. Weil Menschen in der Lehre Jesu und der Apostel geblieben sind, haben wir heute einen Maßstab, die Bibel. Wir dürfen es in Händen halten. Es ist für uns aufgeschrieben. Wir können darin lesen und anhand dessen prüfen. Prüft die Geister, heißt es hier. Also lasst uns auf das Bekenntnis achten. Wer ist derjenige? Wer ist Jesus für ihn? Ist er der wirklich Mensch gewordene Gott? Oder ist er nur ein guter Prophet oder ein körperloser Geist? Wir wissen, Gott ist größer. Die Wahrheit siegt über die Lüge. Und drittens, achte auf die Zielgruppe und die Reaktion. Wer hört wem zu? Von wem kriegt diese Person Zustimmung? Sind es Werte, die Gott wirklich vertritt? Oder Werte, die in unserer Gesellschaft immer mehr Zustimmung finden? Was bedeutet das praktisch für uns? Kenne deinen 20-Euro-Schein. Kenne deine Bibel. Wenn jemand mit einer gefälschten Bibel daherkommt, kannst du es vergleichen. Wenn jemand mit Aussagen kommt, die nicht der Bibel entsprechen, kannst du denjenigen entlarven. Lerne Jesus immer besser kennen. Lies die Bibel. Alles entscheidet sich an Jesus. Erinnere dich immer wieder, dass Gott größer ist, dass die Wahrheit über die Lüge siegen wird. Vielleicht kannst du dir Erinnerungen schreiben, Notizzettel oder so, die du dir irgendwo sichtbar hinhängst, dass Gott größer ist, sodass es dir Mut macht, wenn du in Situationen bist, die für dich schwierig sind. Lass uns genauer hinhören. Wer spricht zu dir? Was wird gesprochen? Und von wem wird Zustimmung erwartet? Mit einem Zitat von Timothy Keller möchte ich schließen. Er schrieb, ich habe es mal frei übersetzt, Aristoteles hielt es für unmöglich, dass Menschen mit einem Gott befreundet sein könnten, weil Freunde Gemeinsamkeiten haben. Sie sagen Sätze wie, was, du auch? Der erste große Akt der Freundschaft Gottes ist, dass er Mensch wird. Er wurde wie wir. Er nahte sich uns, damit wir uns ihm nähern können. Weil er demütig war und in unsere Nähe gekommen ist, können nur die Demütigen, aber nicht die Hochmütigen, seine Freunde sein. In seinem zweiten großen Akt der Freundschaft gab er sein Leben für uns. Und so können wir, wenn uns Leid begegnet, Jesus ansehen und sagen, Jesus, du auch? Amen.